Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Auch 7 Jahrzehnte nach seinem Tod haben George Orwells bekannteste Romane 1984 und Farm der Tiere nichts an Zugkraft verloren. Das beweist eine Flut neuer Übersetzungen. Zunächst soll es hier aber um eine Autorin gehen, von deren Werk mitunter behauptet wird, wenn Amerika mal unterginge, könnte man es nach ihren Romanen wieder aufbauen. Denn seit fast 6 Jahrzehnten begleitet Joyce Carol Oates unsere Zeit mit wenigstens einem Roman pro Jahr und mit vielen weiteren Stücken, zu denen Kurzgeschichten, Essays und auch Gedichte gehören. Ihr Name sei fast schon ein Synonym für Produktivität, hat die New York Times mal bemerkt. Und da schwingt so viel Spott wie Bewunderung mit. Jetzt ist von der omnipräsenten Joyce Carol Oates eine kleine Sammlung von Kurzgeschichten übersetzt worden, Cardiff am Meer. Und die wird uns vorgestellt von Michael Watzka.
Eine Erbschaft, ein Anruf, die unerwartete Spur zu den leiblichen Eltern. Claire Seidels ist die Hauptfigur der gut 150 Seiten langen titelgebenden Story. Sie ist Anfang 30 und lebt alleine in der Nähe von Philadelphia. Eine Erbschaft konfrontiert die junge Kunsthistorikerin unversehens mit dem blinden Fleck in ihrer Biografie. Claire wurde im Alter von 2,5 Jahren adoptiert. Zu der lebenslang ins Off geschobenen Frage nach dem Warum treten während Claires Besuchs in Cardiff zwielichtige Verwandte und widersprüchliche Informationen. Denn Claire recherchiert. Immer besessener wird sie dabei von Connor Donegal, dem Mann, der vor 3 Jahrzehnten sich, seine Frau und 2 seiner Kinder ausgelöscht hat. Nur die kleine Tochter Claire überlebte. So zumindest stand es in der Zeitung. Doch Claire hat Fragen. Wie zum Beispiel passt die grausame Tat mit dem Bild vom einst so sympathischen und beliebten jungen Mann zusammen, von dem ihr jetzt alle berichten? Ist der Fall wirklich so eindeutig, wie er 30 Jahre später scheint? Und was ist mit dem zurückgezogen lebenden Onkel, der die kleine Claire einst nach der Tat gefunden hat? Gerade als die alles erhellende Auflösung in der Luft liegt, schlägt Oates Erzählung einen Haken. Die Geschichte wandert brüsk vom Präteritum ins Präsens und macht sich kurzerhand selbst zum Gegenstand, samt Claires und unserer Erwartungen an den weiteren Verlauf.
Claire steht stockstill, gebannt vom Ruf der Vögel und von der Stille diesseits dieser Rufe. An diesem rätselhaften Ort, dessen Name sie sich nur mit großer Anstrengung in Erinnerung rufen kann, Cardiff, Maine, ist es immer Gegenwart. In solch einem Zustand kann man nicht nach vorn blicken, man kann nur zurückblicken. Es wird etwas geschehen, aber wann? Und wo? Und wie?
Die erwartete Pointe bleibt jedoch aus. Wie in den anderen Erzählungen verlegt Joyce Carol Oates das eigentlich Unerhörte hier in ein ungewisses Abseits. In den Mittelpunkt stellt sie die Konfrontation ihrer 4 jungen Protagonistinnen mit der einsamen, aber für sie jeweils alles verändernden Entscheidung eines einzigen Mannes. So auch in der Person von Alice Urquhart. Sie ist die Hauptfigur der 3. Erzählung. Auch Alice ist eine Waise und auch in ihrer Biografie sind es Männer, die für unwiderrufliche Tatsachen sorgen, sich aber nicht um die Konsequenzen kümmern. An ihrer kleinen Campus-Uni im Norden von New York trifft die 19-jährige Studentin auf den jungen Philosophiedozenten Simon Meach und wird von ihm schwanger. Während sich der werdende Vater prompt von ihr abwendet, bietet der Gastlyriker Roland B., der zunehmend verzweifelten Alice, seine väterliche, aber nicht ganz selbstlose Hilfe an. Gefangen zwischen 2 Männern und deren Vorstellungen gerät Alice Leben aus den Fugen. Ihre Gedanken an Selbstmord weichen jedoch schnell dem Wunsch, noch einmal von vorne beginnen zu können.
Alles, was sie wollte, war, ihren alten, verloren gegangenen Körper zurückzuhaben. Den nicht schwangeren Körper. Den schlanken Körper eines Mädchens mit schmalen Hüften, kleinen, festen Brüsten, einem flachen Bauch. Und nichts drin in diesem Bauch, nichts, das ihn so aufblähte wie einen Ballon. Wie glücklich sie gewesen war in diesem nicht schwangeren Körper. Vollkommen unwissend, nichts ahnend. Und jetzt?
Dieses Gefühl der Unruhe als einer Art ausbleibenden inneren Friedens zieht sich als verbindendes Thema durch die 4 Texte. Dabei gelingt es Oates, das Lebensgefühl der Frauen direkt in die Leseerfahrung zu übersetzen. Denn in Ruhe und Frieden lassen einen diese Erzählungen auch lange nach der Lektüre nicht. Manchmal möchte man die Hauptfiguren schütteln wegen ihrer Passivität und Unentschiedenheit. Denn das ist ihre große Gemeinsamkeit, ihre Unfähigkeit, Nein zu sagen und sich gegen die Übergriffe der Männer in ihrem Leben zu wehren. Fast wirkt es, als hätte Joyce Carol Oates in den vier Hauptfiguren mit verschiedenen Scheinwerfern aus verschiedenen Winkeln ein und dieselbe ohnmächtige Person ausgeleuchtet. Denn mit der 19-jährigen Philosophiestudentin geht Oates gewissermaßen in der Biografie Claires einen Schritt zurück und verlegt die Handlung zugleich in die frühen 70er Jahre. Oder im Fall von Maya, der pubertierenden Hauptfigur der zweiten Story. Die gerade einmal 13-Jährige wird von ihrem neuen Stiefvater und von den Jungs in der Schule bedrängt. Mit Maya gibt uns Oates das Bild eines Mädchens, das im fiktiven Interuniversum aller vier Geschichten einmal Alice oder Claire gewesen sein könnte. Auch ihr Körper und ihr Schicksal werden von anderen bestimmt. Nur manchmal, selten, mündet dieses Gefühl der Ohnmacht bei Oates in Momente der Selbstermächtigung. Etwa als Alice wehrlos in die Ecke gedrängt, sich schließlich gegen ihren Peiniger wehrt.
Alice' Hand war schon am Türgriff. Die Tür ging auf, bevor Simon sie stoppen konnte. Überrascht, dass sie so schnell war und so stark und seine herumfuchtelnde Hand wegstoßen konnte. Weil sie zuvor so still gewesen war, so passiv, keinen Widerstand geleistet hatte. Darum hatte er sie unterschätzt, hatte ihr eine solche Gerissenheit nicht zugetraut.
Diese Versuche einer Behauptung erzählt die Autorin beiläufig. Sie sind weder Ziel noch Essenz der Geschichten. Und auch ein Happy End gibt es nicht. Wie Hemingways berühmter Eisberg spitzeln Oates Kurzgeschichten über die Textoberfläche und sind schwer zu fassen. Die Autorin versagt sich, den starken Erzählton der Unklarheiten im Zweifel entscheidet. Oates weitmaschiger Stil hält das Geschehen vielmehr stets in der Schwebe. Das spiegelt sich im Einsatz von Klammern und Parenthesen, die die vielen Schichten und Deutungen als Möglichkeiten ausweisen und nicht als Tatsachen. Oder im periodischen Aussparen der Satzsubjekte, wodurch wir tief in die Insicht der Figur hineingezogen werden. Gerade im letzten Erzähldrittel kommt so in allen vier Geschichten jeweils eine beinahe Stephen King-mäßige Spannung auf. Doch diese Spannung ist ein Beiprodukt und nicht das Ziel. Anders als King lässt einen Oates am Ende nämlich ratlos und beinahe etwas unbefriedigt zurück. Doch das passt gut zur lähmenden Ohnmacht von Oates jungen Protagonistinnen und deren beinahe unbeschränkter Bereitschaft zur Selbstbezichtigung.
Sagt Michael Watzka zu Cardiff am Meer von Joyce Carol Oates. Aus dem Englischen übersetzt hat Ilka Schlüchtermann. Erschienen im Osburg Verlag Hamburg, 380 Seiten, kosten 20 Euro.
Der große Bruder beobachtet dich. Der große Bruder sieht dich. Der große Bruder hat dich im Blick. Big Brother is watching you.
Das sind Übertragungen des zentralen Slogans aus George Orwells Zukunftsroman 1984. 70 Jahre sind seit Orwells Tod vergangen. Das heißt, die Übersetzungsrechte sind frei. Und überraschend ist, mit welchem Enthusiasmus die deutschen Verlage reagiert haben. Es gibt ein knappes Dutzend Neuübersetzungen der bekanntesten Bücher 1984 und Farm der Tiere. Erschienen unter anderem in den Verlagen Anaconda, Manesse, DTV, Insel, Nicole, S. Fischer. Es sind auch unter anderem die Übersetzer Gisbert Haafs, Eike Schönfeld, Frank Heibert am Werk. Meine Frage ging vor der Sendung an den Publizisten und Orwell-Biografen Stefan Howald. Welche Herausforderungen stellen sich denn für einen Übersetzer, der zum Beispiel 1984 neu überträgt?
Ich muss vielleicht mit einer kleinen Provokation beginnen. Also 1984 ist ja literarisch gesprochen nicht gerade das avancierteste Kunstwerk. Und da geht es für die Übersetzung auch nicht unbedingt, dass man sehr ausgeklügelte Worte findet oder wunderbare Spannungsbögen der Sprache, sondern ich würde das eher eigentlich so ein bisschen als Gebrauchsprosa bezeichnen. Und da ist die Herausforderung meines Erachtens zweierlei. Erstens mal geht es darum, dass man die Schlagworte, die Slogans, die ja den ganzen Roman durchziehen, dass man die relativ präzise übersetzt. Also das bekannteste Beispiel ist ja Big Brother is watching you. Was macht man mit dem? Und dann im zweiten Teil wird es dann ein bisschen anders, auch stilistisch. Da kommen beinahe längere Abhandlungen, Essays, vor allem zur Geschichte der Gesellschaft, die in 1984 dargestellt wird. Und da geht es dann auch beinahe ins Erkenntnistheoretische hinein, was ist Lüge, was ist Wahrheit. Und da müssen also dann präzise Begriffe gesetzt werden.
Dafür gibt es ja Begriffe, zum Beispiel Newspeak, Doublethink, Thoughtcrime. Ja, Neusprech, der Doppelgedanke, das Gedankenverbrechen. Was meinen Sie denn, wie George Orwell selbst das sehen würde? Wir sind ja in einer Gesellschaft gelandet, in der die Technik omnipräsent ist, in der der Algorithmus uns vielleicht so gut kennt wie Big Brother, die Figuren aus 1984. Wie würde er das denn sehen?
Es gibt ja zwei Linien in 1984. Also die eine ist sozusagen die technologische Schiene. Also was kann eben Technik dazu beitragen, dass man die Menschen in eine bestimmte Richtung lenkt? Und dann gibt es aber die zweite Schiene, die für mich persönlich beinahe interessanter und wichtiger ist, nämlich wie kann man mit ideologischen Mitteln, mit Überzeugungsarbeit die Leute dazu bringen, dass sie etwas Bestimmtes denken. Und man kann das unmittelbar verknüpfen, beispielsweise mit den Entwicklungen, die wir in China sehen. Also dort wird ja praktisch eine flächendeckende technologische Überwachung eingeführt. Aber der Kampf um die Köpfe, den sieht man auch in westlichen Gesellschaften. Und da scheint mir, hat er eine Aktualität, die über die vordergründige Auseinandersetzung mit der Technologie hinausgeht.
Jetzt war der Begriff Totalitarismus zum Erscheinungsdatum des Buches 1984, das ja 1949 erschienen ist, noch ziemlich jung. Das große Buch von Hannah Arendt dazu zum Beispiel erscheint erst 1951. Welche Erfahrungen haben George Orwell denn so viel Weitsicht verschafft, dass er das so gut beschreiben konnte?
Also die erste Erfahrung ist natürlich schon die des Stalinismus, also der Entwicklung des Kommunismus zum totalitären Herrschaftssystem. Das war der Ausgangspunkt. Und dazu ist dann tatsächlich der deutsche Faschismus getreten. Aber er selber hätte den Begriff Totalitarismus in dem Sinne noch nicht verwendet. Totalitarismus, das ist dann ein bisschen später entstanden und da ist dann sozusagen 1984 auch in diese Reihe eingebettet worden.
Wenn wir Animal Farm, die Farm der Tiere von 1945, mal hinzunehmen, das ist ja ein Text, der dem Genre der Parabel nachgebildet ist. Wie unterscheidet sich denn die inhaltliche Ausrichtung dieses Romans von 1984?
Farm der Tiere reagiert viel stärker auf die Entwicklung in der Sowjetunion. Also das ist relativ plan dem nacherzählt. Man kann die realen Personen zuordnen. Also Stalin kommt vor, Trotzki kommt vor. Man kann daraus schon Schlüsse ziehen, wie ein Aufstand, wie eine Revolte entsteht und wie sie dann möglicherweise eben ins Gegenteil umkippt. Es funktioniert auch als Kunstwerk. Also diese Figuren der Tiere, die sind so präzise geschildert, haben einen eigenständigen Charakter. Die werden sozusagen individualisiert. Und deswegen finde ich eigentlich auch, dass das Buch für mich literarisch beinahe stärker ist als 1984.
Vor allem Farm der Tiere wurde ja auch ein Schlüsseltext im Kalten Krieg. George Orwell selbst hat das nicht mehr mitbekommen. Wäre er denn damit einverstanden gewesen?
Er wäre einverstanden gewesen, wenn man das Buch wirklich als scharfe Kritik der Sowjetunion angeschaut hat. Das ist unbestritten. Also er war immer ein scharfer Antistalinist, hat sich da wirklich auch auf der linken Seite in die Nesseln gesetzt und da hat er keine Kompromisse eingegangen. Also von daher diese Interpretation, die hätte er sicher geteilt. Er hätte dann aber nicht geteilt eine darüber hinausgehende Interpretation, dass das jetzt sozusagen eine Darstellung ist, wonach Revolutionen unweigerlich scheitern müssen. Weil er tatsächlich schon noch die Hoffnung hatte, dass sich die damalige Gesellschaft, in der er doch sehr viel Unrecht auch gesehen hat, dass sich die verbessern ließe. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass er sich gegen die totale Instrumentalisierung seiner beiden Werke ein bisschen gewehrt hätte.
Über den beiden großen Blockbustern vergisst man gerne, dass es natürlich auch ein Frühwerk von George Orwell gibt. Zwei frühe Romane sind zum Beispiel die Burmesischen Tage von 1934 und Auftauchen, um Luft zu holen von 1939. Wie literarisch gehaltvoll ist denn dieses Frühwerk?
Man muss unterscheiden, also es sind zwei Arten von Büchern, die er in den 30er Jahren geschrieben hat. Also das eine sind sozusagen Reportagen, also dazu gehört Tag in Burma auf eine Art. Und dann hat er aber dann eben schon auch Romane geschrieben. Ich finde, die ersten zwei, da merkt man, das ist so ein bisschen nachgeahmt, damals vorherrschenden Vorbildern, beispielsweise H.G. Wells. Aber ich finde vor allem Auftauchen, um Luft zu holen, das finde ich schon recht stark, weil da wird dann diese Auseinandersetzung mit der sozialen Schicht, aus der Orwell selber auch stammt, sehr präzise geführt. Und das finde ich also ein Buch, das sich wirklich lohnt, dass man das auch wieder hervorholt und dass man das auch liest.
Sie haben Stefan Howald selbst eine Orwell-Biografie geschrieben. Sie haben also viel Material gesehen. Die ist 1997 beim Rowohlt Verlag erschienen, heißt schlicht George Orwell. Als Biograf verbringt man ja viel Zeit mit der jeweiligen Person. Was schätzen Sie denn an George Orwell ganz besonders?
Ja, da muss man natürlich schon sagen, er war offenbar eine eindrückliche Figur. Und zwar, weil er sich ein bisschen abgesetzt hat. Also er hat sich immer ein bisschen als Außenseiter verstanden und hat von außen die Gesellschaft beobachtet. Aber da war er dann wirklich sehr scharf und sehr treffend. Und was mir besonders imponiert hat, ist, dass er sich tatsächlich nie hat vereinnahmen lassen.
So, wenn die Hörer jetzt nach all dem nochmal auf 1984 zurückgreifen wollten und eine neue Übersetzung lesen wollten, Herr Howald, können Sie sich aus der Deckung begeben, welche der genannten von Gisbert Haefs, Frank Heibert, Eike Schönfeld und Lutz W. Wolf würden Sie denn empfehlen?
Es ist noch schwierig, sich aus der Deckung zu begeben, weil, wie gesagt, also man kann vom Stil her, von 1984 hat man nicht erwarten können, dass da sehr große Differenzen vorhanden sind. Eine immerhin unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, das ist die von Lutz W. Wolf, die ist bei DTV erschienen. Und Wolf traut sich zu, dass er das ein bisschen verdichtet. Also er zerlegt Sätze, er macht aus einem langen Satz verschiedene kürzere und das bekommt einen neuen Rhythmus und auch eine neue Dynamik. Und das gefällt mir eigentlich recht gut. Wenn man nicht nur den Roman lesen will, sondern noch mehr über Orwell erfahren will und über 1984, dann ist diese Ausgabe sehr empfehlenswert, weil Wolf macht unglaublich detaillierte Anmerkungen. Also es sind Anmerkungen auf etwa 20 Seiten und da erfährt man dann wirklich jedes Detail, das man sich wünscht, woher bestimmte Elemente kommen, wie Orwell damit umgegangen ist. Es gibt auch eine außergewöhnlich ausführliche Chronologie zu Orwell. Also dieser Anhang, der ist sehr lohnenswert. Und wer mehr noch über Orwell erfahren möchte, dem kann ich die Ausgabe schon empfehlen.
Und wer nachlesen will, 1984 wurde neu übersetzt von Gisbert Haefs im Manesse Verlag. Von Frank Heibert für den S. Fischer Verlag. Diese Ausgabe ist opulent illustriert und erscheint im März. Und von Eike Schönfeld für den Insel Verlag. Das ist natürlich eine Auswahl. Die von Lutz W. Wolf übersetzte und annotierte Ausgabe von 1984 ist im DTV Verlag München erschienen. Sie ist 416 Seiten stark, kostet 24 Euro. Und weitere Literaturangaben zum Thema gibt es auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Und das war's für heute im Büchermarkt. Literatur gibt es hier auch am Wochenende. Die Bücher für junge Leser mit Dina Netz feiern morgen den 90. Geburtstag des Bilderbuchkünstlers Janosch. Und unser Buch der Woche am Sonntag gilt der Cyberpunk-Trilogie Neuromancer von William Gibson. Der erste Band wurde erstmals 1984 veröffentlicht, sage da einer, wir hätten uns nicht abgesprochen. Dazu begrüßt sie dann Jan Drees. Hier an dieser Stelle geht's jetzt weiter mit Nachrichten aus der Forschung und mit Christiane Knoll. Und für den Büchermarkt dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.